Und ich freue mich sehr, dass heute zwei coole Menschen von Bits und Bäume da sind, nämlich Rainer Rehack, wissenschaftlicher Mitarbeiter in den Gruppen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Teilhabe sowie Technik, Macht und Herrschaft am Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft. Und weil das noch nicht genug ist, ist er auch Co-Vorsitzender des Forum InformatikerInnen für Frieden. Ich habe hier, glaube ich, aufgeschrieben, ja. Frieden und gesellschaftliche Verantwortung, dem FIF. Und Anja Höfner, sie arbeitet beim Konzeptwerk Neue Ökonomie zu sozialen und ökologischen Kosten digitaler Technik. Bitte begrüßt beide mit einem großartigen Applaus. Dankeschön.
Ja, hallo, herzlich willkommen und ein ganz nettes Hallo von unserer Seite zum Vortrag Kein Spaß am Gerät auf einem toten Planet oder auch dem 38C3 Bits und Bäume Jahresrückblick 2024. Wir sind Anja und Rainer von Bits und Bäume. Bits und Bäume wurde gerade schon kurz eingeleitet. Da sage ich jetzt nichts mehr zu, dann haben wir mehr Zeit für andere Sachen. Genau, ich arbeite beim Konzeptwerk Neue Ökonomie. Wir sind ein basisdemokratisches Kollektiv mit Sitz in Leipzig und wir beschäftigen uns mit der Frage, wie Wirtschaft eigentlich auch sozial und ökologisch gerecht geht. Und das ist Rainer.
Hallihallo, ich bin Rainer, genau, und zusammen mit Anja sind wir seit 2017 im Bits und Bäume Bündnis aktiv und dann werden wir euch jetzt mal ein bisschen informativ einpacken.
Genau, wenn wir auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit gucken, was so die beiden großen Themen sind, die Bits und Bäume versucht zusammenzubringen und zusammenzudenken, kann man sich jetzt fragen, warum eigentlich? Hier so ein kleiner Auszug aus Schlagzeilen der letzten Monate, was da eigentlich alles für Themen eine Rolle spielen. Es geht von Rohstoffabbau, der ja schon lange irgendwie viel diskutiert wird. Es gibt, genau, für digitale Geräte brauchen wir viele Ressourcen. Das schwappt jetzt auch wieder mehr aus Ländern des globalen Südens auch genau nach Deutschland. Seit kurzem wird auch wieder Lithium in Deutschland abgebaut und das ist auch teilweise nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern mit Protesten verbunden. Dann das große Thema KI, genau, bleibt auch hier nicht fern. Die Frage, KI bringt nochmal einen gesteigerten Energie- und Ressourcenverbrauch mit sich. Gleichzeitig die Frage, können wir damit Umweltprobleme lösen, indem wir verstärkt auf künstliche Intelligenz setzen. Es geht auch um den Bau von, genau, Chipfabriken und was das auch für die Ökologie vor Ort bedeutet oder letztendlich auch so digitalpolitische Fragen wie der digitale Produktpass. Das sind alles Sachen, die werden in den Medien diskutiert und wir beschäftigen uns bei Bits und Bäume eben mit diesem Nexus Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Das sind zwei Riesenthemen, das hat sehr viele Aspekte und bewegt sich auf sehr vielen unterschiedlichen Ebenen. Eine dabei, habe ich auch gerade schon genannt, ist auf jeden Fall Strom- und Energieverbrauch. Wenn wir uns jetzt mal Rechenzentren angucken als ein Teil dieser Infrastruktur, dann können wir sagen, dass bereits heute die Rechenzentren in Deutschland ungefähr 4% des deutschen Stromverbrauchs ausmachen. Und das ist mehr als die ganze Stadt Berlin auch benötigt. Oder hier nochmal runtergebrochen, ein Megarechenzentrum verbraucht ungefähr so viel Strom wie eine große Stadt. Das wird voraussichtlich noch steigen, vor allem mit dem vermehrten Einsatz von KI. Ein Hyperscale-Rechenzentrum braucht aber nicht nur Energie in Form von Strom, sondern es braucht auch viel Wasser. Ungefähr 2 Millionen Liter Wasser am Tag. Das ist so viel wie 17.000 Menschen in Berlin, also so 100, wenn man mit 100 Litern Frischwasser am Tag rechnet, verbrauchen. Dann, genau, spielen Rohstoffe auch noch am Anfang der Lieferkette eine große Rolle. Allein um ein Smartphone herzustellen, brauchen wir über 60 Materialien, die darin verbaut werden. Und diese werden halt auch oft so verbaut, das wisst ihr alle, dass sie nicht wieder recycelt werden können. Und der Abbau, von denen es oft mit Konflikten verbunden, geht mit Konflikten einher. Diese Karte ist ein Ausschnitt aus dem Environmental Justice Atlas, wo weltweite Konflikte um Rohstoffabbau dokumentiert werden. Und diese orangenen Punkte hier sind jetzt nur ein Ausschnitt, und zwar die Konflikte, die beim Abbau von mineralischen Erzen entstehen, die auch erforderlich sind für die Produktion von digitalen Geräten. Und das hört nicht auf. Am Ende der Lieferkette gibt es auch viele, also ein großes Thema, was an dieser Schnittstelle zwischen ökologischen Kosten und digitalen Geräten steht, nämlich das Thema Schrott, Elektroschrott. Wir produzieren pro Jahr 62 Millionen Tonnen Elektroschrott. Das ist so viel wie 6.000 Eiffeltürme, um es irgendwie versuchen zu verdeutlichen. Und es ist, sind, wenn man es runterrechnet auf die Personen auf der Welt, dann sind es 8 Kilogramm pro Person im Schnitt. Das ist aber global sehr ungleich verteilt. Also ihr seht hier nach Kontinenten die ungefähre Pro-Kopf-Verbrauch oder Pro-Kopf-Produktion Anfall von Elektroschrott. Und ihr seht, dass es auch hier Europa vorneweg mit 17 Kilo die Länder des globalen Nordens sehr viel mehr Elektroschrott pro Person verursachen als Länder des globalen Südens. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht nochmal, was ist eigentlich mit KI? Genau, schätzungsweise macht KI bereits heute ist bereits für 10-20% des Stromverbrauchs in Rechenzentren verantwortlich. Also es verschärft eigentlich nochmal in allen diesen drei Bereichen auch die Konflikte, die es bereits eh schon gibt. Und bis 2030 wird sich der Strombedarf von KI voraussichtlich verdoppeln, was zur Folge hat, dass sich der Gesamtstromverbrauch von Rechenzentren bis dahin wahrscheinlich verdreifachen wird.
Ja, was ist jetzt die Idee vom Bündnis an sich? Erstens muss man sagen, wir haben ja jetzt so materiegebundene sozusagen Sichtweise und auch natürlich mit den sozialen Problemen gesehen. Aber andersrum ist es ja genauso, mal angenommen, die Luft wäre sauber und die Flüsse wären rein und so weiter. Und wir leben aber in einer total durchvermachteten, proprietären, digitalen Welt. Das ist eben auch kein lebenswertes Leben sozusagen. Das heißt, diese lebenswerte Umwelt bezieht sich analog, aber auch aufs Digitale. Und an der Stelle merkt man, dass die Visionen eben zusammenfließen. Also wir wollen sowohl eine saubere Luft und sauberes Wasser, und wir wollen aber auch sozusagen ein freies, ein sauberes, gesundes digitales Ökosystem. Und da merkt man, dass die Sachen da auch zusammenfließen und eine gemeinsame Vision ergeben. Und es gibt auch diverse Probleme in Themenfeldern, die sind an sich schon verbunden, wo man sozusagen gar nicht sagen kann, das ist eher so das Ökologische oder das andere ist eher so das Digitale. Also nur mal als Beispiel so erneuerbare Energien. Also wie ich so Stromnetze ausbauen muss, damit so mit volatilen Energieträgern wie Strom, Wind, Sonne, dass ich das irgendwie ausgleichen und angleichen kann, brauche ich natürlich digitale Werkzeuge und sozusagen digitale Netze. Die müssen auch irgendwie gebaut werden, die müssen eine bestimmte Form, eine bestimmte Sicherheit haben und so weiter. Das heißt, es lässt sich nicht ohne denken. Oder die Lieferkettenfrage, die wir gerade jetzt gerade schon gehört haben, wie kommen diese digitalen Geräte eigentlich, wo kommen die her, wo gehen die hin? Aber auch Fragen von Recht, also Lizenzen oder Patente, also in der Form im gleichen Maße, wie wir uns natürlich hier auf dem Kongress auch damit beschäftigen, wie irgendwie eine freie digitale Welt sozusagen mit freien Lizenzen entsteht, lassen sich die gleichen Fragen auch in Bezug auf irgendwie teilweise Genpatente oder andere Patente, die sozusagen auch, was weiß ich, bis hin zu Landmaschinen zunageln, sodass da sozusagen rechtlich keine Möglichkeit mehr ist, das selber zu reparieren und derartiges. Das ist sehr eng verbunden. Aber auch allgemein Wirtschaftsfragen, wie wollen wir eigentlich wirtschaften, wie wollen wir irgendwie die Ressourcen, die wir brauchen, verteilen. Wer hat Zugang zum Netz und wer hat keinen Zugang? Diese Fragen sind inhärent verbunden. Bis hin zu den Arbeitsbedingungen. Wir haben eben schon gehört, dass die Frage der Arbeitsbedingungen bei der Produktion solcher Geräte, dass das ein Problem ist. Aber andersrum kann man genauso sagen, wie verändern sich die Arbeitsbedingungen hier durch den Einsatz von digitalen Werkzeugen, also Arbeitnehmerinnenüberwachung, sozusagen Training von Modellen zur Vorhersage und so weiter. Und da erkennt man so, dass diese Themen, wenn man so Nachhaltigkeit ein bisschen breiter versteht, inhärent verbunden sind. Und diese inhärente Verbindung, die bildet sich auch ab durch jetzt so die Partnerorganisationen, ne, also vom DGB über natürlich den CCC, aber auch das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung oder die Bundjugend oder Brot für die Welt oder Wikimedia, DNR oder German Watch. Man merkt so, ne, bis hin zur FSFE, so ein ganz breites Bündnis. Und wenn die mal zusammenkommen, dann kommt da auch sehr viel Kompetenz zusammen. Und natürlich ist das auch nicht nur so eine Idee, weil es irgendwie schön ist, gemeinsam nachzudenken, was es natürlich auch ist. Aber wir wollen natürlich auch die politische Schlagkraft erhöhen. Also wir müssen irgendwie Kompetenzen und Sprechfähigkeit erhöhen. Auf einmal kriegt der BUND eine Anfrage, wie das denn mit KI und Naturschutz ist. Und dann soll da ja vielleicht auch eine gute Antwort rauskommen. Andersrum ist es genauso, wenn das FIF jetzt mit Fragen konfrontiert ist, was denn jetzt mit den Rechenzentren und der Effizienz ist. Dann muss man natürlich auch sagen, ja, okay, Effizienz hilft uns aber alleine nicht, wenn Rebound-Effekte sozusagen den absoluten Verbrauch trotzdem hochbringen. Also wir müssen diese Art von Wissensaustausch auch bewerkstelligen. Dazu dann gemeinsame Aktivitäten machen, Allianzen bilden oder Kommunikationswege finden, so dass man sagt, hier passiert gerade politisch irgendwas, wir müssen da schnell was auf die Beine bringen für eine Intervention. Und die Idee des Bündnisses ist auch, so Aktivität auf allen Ebenen zu machen. Ne? Weil manche denken gerne konzeptionell über neue Arten, Dinge zu produzieren oder denken über Governance und Strategie nach. Und wiederum andere sind ganz praktisch und sozusagen machen einfach und produzieren dadurch halt auch Best Practices und zeigen, wie Alternativen funktionieren könnten, wie der Kongress ja ein Beispiel ist auch. Und wir sagen halt, das ist alles total wichtig. Wir sind sozusagen, es gibt keinen richtigen und keinen falschen Aktivismus oder keine falsche Sicht an der Sache. Wir brauchen all diese Ansätze. Und dann kommt natürlich noch hinzu, für so ein Bündnis ist es wichtig, auch eine gemeinsame Positionierung zu finden. Also eine Meinungsbildung innerhalb diverser Strömungen. Zu vielen der Themen haben jetzt nicht alle die gleiche Meinung am Anfang oder irgendwie die gleiche Sicht, sondern es gibt verschiedene Perspektiven. Sagen wir mal zum Beispiel Urheberrecht. Da gibt es so die einen Fraktionen, die sagt, ja, alles muss frei sein, alles muss sozusagen unter freien Lizenzen sein und kostenlos abrufbar. Und die anderen sagen, ja, aber wovon sollen denn die Content Creator irgendwie leben? Und es ist alles nicht lösbar, aber es ist gut, darüber mal zu reden und dann zu merken, wie stellen wir uns das eigentlich jetzt wirklich vor? Nicht einfach nur, na, wir wollen das so machen und dann ist gut, sondern die anderen Perspektiven mit einbeziehen. Und diese Differenzen, die kann man ausdiskutieren und dann geht man da sozusagen gestärkt hervor, weil vom BUND bis zum CCC halt alle sagen, so ist eigentlich eine super Idee. Gleiches gilt natürlich für Fragen zu Frieden oder KI-Förderung oder Arbeitsentlohnung oder die Fragen über das Wirtschaftssystem allgemein. Auf einmal werden die Fragen dann ganz konkret. Und das ist auch nicht nur sozusagen das Denken oder Frickeln im eigenen Keller oder so, sondern wir haben mit dem Bündnis auch schon sozusagen entweder uns damit beschäftigt oder haben eingewirkt darauf oder bei konkreten relevanten Rechtsvorhaben, angefangen bei der Ökodesign-Richtlinie oder Lieferketten-Sorgfaltsgesetz bis hin zum Digital Fairness Act. Und wir wollen jetzt mal zwei Themen konkret, die wir in diesem Jahr bearbeitet haben, mal ein bisschen vorstellen. Ein Thema würde ich vorstellen, ein Thema stellt dann Anja vor. Und das erste Thema ist Tracking. Denn wir haben schon 2022 in den Forderungen mal geschrieben, dass Geschäftsmodelle und staatliches Handeln, die auf detailliertem Tracking und Profilbildung und anderweitig beruhen, Mikrotargeting und so weiter, das alles eingeschlossen, dass wir das komplett ablehnen. Ist natürlich interessant, diese Forderung kann man jetzt erstmal so in den Wind reden, aber wie ihr gesehen habt, stecken dahinter halt diverse Organisationen und es ist schon interessant, wie man sich da dann sozusagen darauf einigt, was dann für eine Schlagkraft auch entwickelt werden kann in den jeweiligen Netzwerken, bei denen auch. Und aus dieser Theorie wurde dann sozusagen ein konkreter Fall, die Senderveröffentlichung, ganz wesentlich von netzpolitik.org verbreitet. Da ging es um sozusagen Kategorien, die in der Werbebranche und der Online-Werbung sozusagen vorliegen. Tausende von Kategorien, wo sozusagen sehr viele sozusagen Menschen sozusagen einkategorisiert worden sind, um dann darauf dementsprechend Werbung schalten zu können. Und wir haben dann im Februar dazu einen politischen Bits und Bäume Frühlingsabend gemacht, wo auch Ingo Dachwitz zum Beispiel da war und das sozusagen vorgestellt hat, auch die tiefgreifenden Erkenntnisse daraus. Und dann haben wir überlegt, was machen wir damit und haben dann in diesem Bündnis ein Positionspapier erstellt, das ist jetzt jüngst auch rausgekommen, zu Profiling, wo wir beschreiben, wie diese Art von Profiling eigentlich eine Gefahr für Demokratie und das Klima ist. Ne? Genau die Verbindung wieder. Und wir fordern an der Stelle eben ein Verbot von Tracking und Profiling. Vielleicht noch, um das ein bisschen zu unterfüttern, die Kategorie, die aus den Senderveröffentlichungen waren, sowas wie, wer trinkt in Frankreich denn gerne Alkohol? Wer hat denn in Frankreich die Browsersprache Arabisch eingestellt? Wer hat ein schlechtes Credit Rating? Wer hat zum Beispiel, wer ist geschieden? Wer hat Brustkrebs? Oder wer kümmert sich um Menschen, die Brustkrebs haben? Oder wer hat Diabetes? Oder wer hat Essstörungen? Und wir erkennen natürlich an der Stelle, kann man wunderschön so konstruieren, wann Menschen eigentlich sehr, sehr vulnerabel sind, um sie dann entsprechend zu targeten. Und wie wir dann ausführen, sozusagen die Hauptargumente, sozusagen die individuelle Manipulation, also sozusagen vom Shopping, die Manipulation dahin, sozusagen Produkte zu kaufen, bis hin zur Wahl, also Wahlmanipulation. Andererseits auch, und die Wahlmanipulation zeigt da ein bisschen drauf, es gibt natürlich auch ein großes Datenschutzproblem dahingehend, dass das auch sehr wenige Player sind, die das überhaupt machen können. Das heißt, wir haben eine riesengroße Machtasymmetrie. Wer hat die Daten und wer hat sie nicht? Und das führt wiederum, das kann man auch sehr gut zeigen, zu einer Polarisierung der Diskussion. Wenn ich sozusagen Menschen direkt anspreche und dann sozusagen jedem so das kleine Bit hinschiebe. Und jetzt kommt noch dazu, dass man auf all diesen schönen Daten und Kategorien dann auch noch große Modelle trainieren kann, um das auch noch mal extremer zu machen. Oftmals sind diese Firmen dann eben auch noch Big Tech aus den USA, was dann auch noch Abhängigkeit produziert und nicht zuletzt, ne, deswegen sind wir bei Bits und Bäume, die Klimaschäden durch die Infrastruktur, die alleine für AdTech benutzt wird, war zum Beispiel, letzte gute Zahlen gab es von 2016, die Online-Werbung hat dabei 107 Terawattstunden verbraucht, das ist zweimal der Stromverbrauch von Portugal, nur für Online-Werbung. Und dann kommt natürlich noch obendrauf, dass nicht nur die Infrastruktur selber immense Klimaauswirkungen hat, sondern wenn wir diese Manipulationsfähigkeiten zur Kaufanreizschaffung verwenden, bedeutet das natürlich auch eine Konsumsteigerung, die auch wieder materielle Konsequenzen hat. Wichtig dabei ist, es geht uns nicht ums Individuum, es geht nicht darum, jetzt irgendwie zu sagen, du sollst kein Handy haben oder so, darum geht es gar nicht, oder irgendwie nicht Online-Services nutzen, sondern uns ist sehr klar, dass das systemische Fragen sind und die auch eine systemische Antwort brauchen. Und sowas wie freiwillige Selbstverpflichtung, was an der Stelle oftmals so im Gespräch ist, das hat noch nie geklappt und deswegen lehnen wir das auch ab. Jetzt kann man natürlich fragen, was für Alternativen, wollen wir irgendwie ein werbefreies Netz und so weiter, aber man kann natürlich auch kreative neue Ausschüttungssysteme diskutieren oder wenn man unbedingt Werbung haben will, gibt es eben auch Untersuchungen mit kontextbasierter Werbung, die funktionieren auch gut und dafür braucht es nicht diese mega großen Profiling-Ansammlungen. Jetzt kommen wir zu einem zweiten Thema.
Danke, Rainer. Genau, wir haben ein anderes Thema dieses Jahr noch angefangen zu bearbeiten. Das ist, würde ich sagen, noch lange nicht am Ende. Und zwar ging es da um digitale Infrastrukturen und die Kontrolle darüber. Warum ist es wichtig, wenn wir uns nochmal angucken, wir organisieren voll viel von unserem sozialen oder immer mehr von unserem sozialen Leben, aber auch von unserem beruflichen Leben, von unserem Alltag, fast alles eigentlich zunehmend mithilfe digitaler Technik. Und dann ist ja die Frage, genau, wer stellt denn eigentlich diese Infrastrukturen bereit, mit denen wir das machen? Also ne, wer hat dann auch den Zugriff auf die Daten und so weiter? Wer hat die Kontrolle darüber und wer besitzt diese Produktionsmittel, wenn man so will? Genau, weil man kann digitale Infrastrukturen als Produktionsmittel digitaler Ressourcen beschreiben und diese digitalen Ressourcen brauchen wir eben, um Software bereitzustellen oder herzustellen. Global gesehen dominieren drei große Unternehmen, zwei Drittel der Cloud-Dienstleistungen, das sind Amazon Web Services, Microsoft Azure und Google Cloud. Und warum ist das so relevant? Es werden halt immer mehr Dienstleistungen in die Cloud verlagert und die Unternehmen, die ich hier genannt habe, bauen halt zunehmend eigene Rechenzentren. Also sie haben selbstgebaute Rechenzentren, die im Firmenbesitz sind. Damit sind diese digitalen Ressourcen, die es eben braucht, um wiederum Software bereitzustellen, selbst gebaut von denen, selbst gemanagt und komplett in eigenem Besitz. Das heißt, das ist anders als vorher, wo es irgendwie geteilte Rechenzentren gab. Es gab einen Rechenzentrenanbieter, der hat Speicherplatz bereitgestellt. Das ist jetzt anders. Das heißt, das macht den Einblick und die Kontrolle von außen noch schwerer. Und das ist natürlich problematisch, wenn wir uns überlegen, okay, die entscheiden dann, was wird denn eigentlich gebraucht? Die entscheiden, was stellen wir bereit und wie machen wir das? Das heißt, das unterliegt keiner demokratischen Kontrolle mehr, sondern das wird privatisiert. Und das ist aus unserer Perspektive, aus den Gründen, die wir auch schon teilweise genannt haben, die auch ähnlich sind wie bei den Gründen beim Tracking für Demokratie und Klima auf jeden Fall problematisch. Diese Anbieter profitieren auch davon, dass machen sich Login-Effekte zunutze, damit sie Nutzerinnen auch möglichst sozusagen bei sich halten und ihre Monopolstellung zu sichern. Deswegen ist auch der Aufbau von Alternativen schwierig. Es gibt zum Beispiel sowas wie Exit-Fees, das heißt, Kundinnen müssen was bezahlen, damit sie dann den Anbieter wechseln können und ihre Daten mitnehmen. Oder es gibt irgendwie bestimmte Pakete, dass Kunden dann einfach komplette Dienstleistungen, Pakete kaufen und das natürlich die Abhängigkeit auch nochmal größer macht. Das ist auch ein großes Geschäft. Amazon Web Services macht wahrscheinlich 2024 100 Milliarden Dollar Gewinn. Und dieses große Geschäft bleibt aber nicht ohne soziale und ökologische Kosten, die wiederum dann nicht privatisiert sind, sondern externalisiert werden, also von allen getragen werden. In Irland verbrauchen die Rechenzentren bis 2029 wahrscheinlich 27% des gesamten Stromverbrauchs des ganzen Landes. In Chile hat Google 2019 ein Rechenzentrum gebaut, was extrem viel Wasser braucht, in einer der eh schon trockensten Regionen der Welt. Und auch in den Niederlanden gibt es viele Proteste zum Bau von Rechenzentren, weil dort eben auch negative Auswirkungen auf die Landwirtschaft befürchtet werden. Zu dem Thema haben wir am 20.10. parallel zum Digitalgipfel in Frankfurt am Main quasi ein zivilgesellschaftliches Alternativprogramm angeboten, auch in Form von einem digitalpolitischen Abend unter dem Motto: Wem gehört das Internet? Digitale Macht, Eigentum und Demokratisierung digitaler Infrastrukturen. Hatten da zwei spannende Keynote-Speakerinnen und drei Workshops, und zu den Keynote-Speakerinnen zählte auch Esther Mwema. Esther ist aus Sambia und sie hat zu kolonialen Kontinuitäten und Big Tech Ownership in Afrika gesprochen. Und wir wollen euch gerne jetzt einen kurzen Ausschnitt aus dem Beitrag zeigen. Eigentlich wollten wir sie online dazuschalten, aber Esther hat in Sambia gerade keinen Zugriff aufs Internet oder keinen Zugang, und deswegen zeigen wir euch einen Ausschnitt vom Video.
Perfect. So hi everyone, I'm Esther and I am an artist and also a digital inequalities practitioner. So in my work, I mainly use storytelling as a methodology to understand invisibility of power structures. So I've been really fascinated by things like internet infrastructure and digital colonialism, because these are concepts that are a bit huge to grasp. So I try to simplify it and make that more accessible to grassroots communities. I do this through my artist work, and I also do it as founder of Digital Grassroots and also through the different fellowships that I have been part of. And so we had Google and Meta just being at the top level, the application layer of the internet, but now we're seeing them going into all the layers of the internet, and that makes it goes against the principles of an open internet and ultimately makes them more or less permanent favorites, which is also leading to a discussion towards the fragmentation of the internet. So if we look at if the reality of a Eurostack happens and China has its own internet, so we'll see a lot of fragmentation happening, and there will not be a lot of openness and innovation that is really necessary for a free, open, fair, and democratic society. And this is where I really want to hone in on the conversation. What we're looking at is Meta's 4,500 kilometer undersea cable. Meta, in a consortium, has built these undersea cables literally around the African continent. And when we think about the scope of this project, it's almost difficult to fathom. To Africa is seen as a gift, also quotes to Africa. And it was formerly known as Simba, but they renamed that. And this undersea cable will have 45 landing points. Of course, we know with slavery, there were landing ports, but this is a whole different ballgame. But the most interesting thing about these undersea cables is that they're just outside the country jurisdiction. So even with Meta having these undersea cables, local companies would have to connect to them, and those local companies would be the ones that would be paying the tax, or who be, so Facebook or Meta would not have any legal jurisdiction. So it's really interesting to see that private organizations are owning 99% of cables, and only about 1% of submarine cables are owned or partly owned by a government entity. And this brings us to the question, is the internet a public good? Can big tech ethically solve the digital divide? And at what cost is the digital evolution? And this is my project called AfroGrids. And we were looking at, is it possible to have both localized and universal infrastructure? Is it possible that tech co-ops can invest and own our own internet infrastructure? And also it was looking at mesh networks or some solutions, or generally feeling sad about the state of the world. So this was a project that I did, but ultimately we asked the question, do we want Google here? And so here are some reading recommendations. I'll leave that up for a little bit.
Könnt ihr euch später nochmal anschauen? Es war jetzt nicht so ein little bit. Der Talk von Esther ging auch länger als die paar Minuten, die wir euch jetzt gezeigt haben. Ihr könnt den auch nachschauen. Ihr findet den Link dazu auf unserer Website. Genau, und ich denke, dass das Thema uns auf jeden Fall noch länger begleiten wird, weil es genau politisch super relevant ist. Und Rainer spricht jetzt noch mal kurz zu zwei anderen Themen, die wir auch in Zukunft noch behandeln.
Genau, das war jetzt so ein bisschen, was wir gemacht haben und worauf wir uns jetzt gerade vorbereiten. Vielleicht auch spannend hier. Einerseits Rechenzentren ongoing, also die Frage Energie stand sowieso im Raum, Energieeffizienz, was fällt da drunter, kleine Rechenzentren und so weiter. Aber auch das Thema Abwärme und Wärmenetze, also wie können wir irgendwie die Wärme nutzbar machen. Sehr, sehr spannend hingegen, also oder neu hingegen, ist das Thema Circular Economy, also sozusagen die Kreislaufwirtschaft, wo sozusagen Stoffkreisläufe von Produktion und dann sozusagen hinten bei dem, nach der Nutzung, dass die wieder zusammengeschlossen werden. Und was wir gerade sehen ist, dass viele Firmen, die auch so Hardware produzieren, sagen, das ist doch super, wir machen zu Umweltschutzgründen, ihr schickt uns danach einfach euer Gerät wieder, dann können wir das refurbischen und können das sozusagen wiederverkaufen. Dafür müsst ihr aber eure Geräte bei uns anmelden und diese Wiederverkaufsmärkte sind dann eben auch Zweitmärkte kontrolliert bei den von diesen Firmen selber, also proprietäre Zweitmärkte. Das heißt, wir sehen hier gerade, wie sozusagen im Namen des Umweltschutzes die Circular Economy verwendet wird, um die Kontrolle über die Geräte, über die Erstnutzung hinweg weiter aufrechtzuerhalten und in Zweit- und Drittnutzungen auch drin auszudehnen. Das ist natürlich, also wo, glaube ich, alle allen hier sozusagen die Fußnägel hochrollen, weil das natürlich sozusagen das Ausspielen genau dessen ist, wofür wir natürlich bei Bits und Bäume stehen.
Genau, das war jetzt so ein Ausblick in die Zukunft und wir haben aber auch schon ganz viel gemacht und wollen euch nochmal so ein paar Sachen mitgeben, in die ihr auch nochmal reinschauen könnt oder noch andere Sachen, an denen wir gerade arbeiten und wo ihr auch euch einbringen könnt. Es gibt ganz tollen Lesestoff. Wir haben quasi wie Konferenzbände nach den beiden Konferenzen 2018 und 2022 rausgegeben, aber das sind nicht so schnöde Konferenzbände, sondern das sind genau Artikel von meistens einer Techie, einer Öko-Person zusammengeschrieben, die, auch wenn die Sachen, also 2019 jetzt schon ein paar Jahre her ist, immer noch, würde ich sagen, spannende, knackige Grundlagenartikel sind, wenn man sich mit dem Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit beschäftigen will. Es gibt die Konferenzvideos von beiden Konferenzen, also von den Talks auf Media.ccc zum Nachgucken.
Danke ans VOG.
Danke, genau. Und was wir eben schon gesagt haben, wir haben dieses Jahr und auch letztes Jahr schon diese digitalpolitischen Abendformate gemacht, womit wir gute Erfahrungen gemacht haben. Das wollen wir weiter fortführen. Wir sind als Bündnis, als zivilgesellschaftliches Bündnis eine wichtige Stimme, auch in bundespolitischen Debatten, wenn es um irgendwelche Anhörungen oder Diskussionen von Gesetzesentwürfen geht. Wir organisieren Policy Labs, wo wir politische Entscheidungsträgerinnen einladen. Genau, wir haben auch schon Forderungen formuliert an die nächste Bundesregierung. Die sind gerade noch in der Entwurfsfassung. Da geht es um, die schließen an die Forderungen, die wir auch bei den letzten Konferenzen formuliert haben. Es geht wieder um genau energie- und ressourcenarme Digitalisierung, aber auch ja, klassische Techie-Forderungen wie öffentliches Geld, öffentliches Gut sind da Teil von. Und es geht auch um eine Transparenz bei der Digitalisierung, vor allem was Energieverbräuche und KI angeht. Genau, morgen gibt es nochmal einen Talk, den erwähne ich gleich nochmal, wo die auch nochmal ausführlicher vorgestellt werden. Und wir haben genau seit letztem Jahr eine Koordinationsstelle im Bündnis, dank der wir auch nochmal mehr Power haben, um an den Themen zu arbeiten und das auch ein bisschen zu verstetigen. Genau, die Konferenzen, die großen Konferenzen haben wir schon erwähnt, von denen habt ihr vielleicht auch schon gehört, aber es gibt auch die Möglichkeit, das ist einfach so entstanden, selbst organisiert, regionale Konferenzen zu organisieren. Es hat mittlerweile schon 3 lokale Bits- und Bäume-Konferenzen gegeben, was wir mega cool finden, weil das halt dann auch einfach vor Ort nochmal die Themen sichtbarer macht und auch lokal Aktive vernetzt, die sich vielleicht vorher, die vorher vielleicht noch nichts miteinander zu tun haben. Es gibt auch Stammtische in verschiedenen Städten, die sich regelmäßig treffen und ihr könnt genau selber auch gerne Sachen organisieren und die Logos, Materialien etc. verwenden. Für eine nächste große Bits und Bäume-Konferenz sind wir noch auf Fördermittel angewiesen. Falls ihr Ideen habt dafür, kommt gerne auf uns zu. Genau, damit wir wieder eine coole Konferenz auf die Beine stellen können. Es gibt verschiedene Kanäle, auf denen ihr, die ihr abonnieren könnt, den Newsletter. Es gibt eine Community-Liste, eine Mailing-Liste und es gibt auch einen Matrix-Kanal. Und wir sind auf dem C3, es wurde eben schon angekündigt, auch mit einem eigenen Habitat, also Bits und Bäume About Freedom Habitat präsent. Und da finden auch morgen und übermorgen noch so Community-Meetups zu den Zeiten, die hier stehen, statt. Ihr findet das im C3 NAV. Und da gibt es auch eine Signal-Gruppe, der ihr gerne beitreten könnt. Morgen Abend ist noch ein Vortrag von Friederike Hildebrandt, unserer Koordinationsperson, und Konstanze Kurz, wo es um die ökologischen Kosten von KI geht. Den können wir warm empfehlen und da werden
heiß sogar
heiß empfehlen. Da werden noch mal die, wie gesagt, auch die Forderungen näher erläutert. Das war's.
Genau, dann haben wir hier noch ein paar Quellen und wir haben auf alle Fälle noch ein paar Sticker mitgebracht und dann Dankeschön erstmal.
Ja, vielen Dank.
Ja, vielen herzlichen Dank an Rainer und Anja und natürlich auch an alle Leute, die so viel Arbeit gemacht haben für Bits und Bäume in den letzten Jahren und uns so viele tolle Publikationen und Wissen beschert haben. Gibt es Fragen? Ich sehe gerade niemanden am Mikrofon. Wie sieht's aus mit dem Cyberspace? No? Das ist kein Problem. Ich habe nämlich Fragen. Und zwar würde mich interessieren, ob es Dinge gibt, die ihr sagen würdet, die ihr als Bündnis gelernt habt in den Jahren, die, seitdem es euch gibt.
Jede Menge. Möchtest du anfangen?
Fang du mal an.
Ja, also ich glaube, was wir gelernt haben, ist gut, also es klingt jetzt ein bisschen abgedroschen, aber gut zuzuhören. Also sozusagen bei vielen Themen kann man gerade in so einem diversen Bündnis jetzt nicht sofort zusammen. Und dann ist es ein bisschen aufwendig und dann muss man sozusagen sich mal nochmal zusammensetzen, was stört dich denn an diesem Wort und an diesem Begriff und dann so Digitalisierung als neuer Trend, wo sozusagen alle Hacker und Hexen dachten, oh Gott, Digitalisierung als Trend, also, wer will denn so. Und das ist aber sehr schön, weil wenn man sich dann mal geeinigt hat und dann kommt irgendwann, man sagt ja immer, man muss sich so gut organisieren wie die, gegen die man arbeitet. Und wenn dann aber Fragen kommen zu diesen verbundenen Themen und man hat sich vorher da schon mal ausgekaspert und dann sprechen alle mit einer Stimme, dann ist das sehr, sehr gut. Also dieses Zuhören und sich ernst nehmen und auch irgendwie das Gute anzunehmen in der anderen Seite, wenn man weiß, man steht auf der gleichen Seite, das ist, glaube ich, ein bisschen anstrengend manchmal, aber da alle lernen was dabei und es ist einfach mega schön, wenn man danach merkt, ach so meintet ihr das, super cool. Okay. Und noch eine zweite Sache vielleicht, wenn du willst, sonst Das ist ja eine sehr bunte Mischung. Und dann gibt es teilweise Leute, die ehrenamtlich arbeiten, und dann gibt es Leute, die hauptamtlich arbeiten. Und wenn man dann sagt, okay, wir lassen uns mal ein Meeting machen, dann kann man schon, na, die einen sagen, 15 Uhr ist doch super, da können, das arbeiten wir noch, und die anderen, ja, da arbeite ich aber noch. Und das sind manchmal so diese kleinen praktischen Probleme. Wenn man die aber sozusagen ernst nimmt und bedenkt, dann merken auch alle, ja, okay, ich sozusagen mit unserer Vielartigkeit, ich meine, vielartig sind wir hier auch alle sehr, dann wird es auch schön. Also nicht nur nützlich, sondern auch schön. Vielleicht so.
Und ich würde sagen, ach, ich habe ganz viel gelernt, glaube ich. Wir sind auch beide schon ein paar Jahre dabei. Einmal persönlich, aber genau fürs Bündnis würde ich auch sagen, es hat einfach einen großen Wert, über den eigenen Tellerrand zu gucken. Ich wäre vor 6 Jahren niemals auf den Kongress gekommen, und jetzt fühle ich mich ganz wohl und fast schon ein bisschen heimelig. Also, und ich denke, es geht vielen Leuten so, also die irgendwie viel mehr in Austausch sind auch miteinander. Und ich denke immer, wir haben es auch ein Stück weit geschafft, wirklich so das Beste aus zwei Welten, und auch immer wieder festgestellt, dass wir in vielen Punkten wirklich gar nicht weit voneinander entfernt sind.
Dankeschön. Ich fand es auch immer schön, auf dem Camp beim Bits und Bäume Assembly zu herwelden. Das war auch sehr schön. Die 5, bitte.
Ja, erstmal vielen Dank für eure Arbeit und euren Einsatz. Könnt ihr schon erste kleine Pflänzchen sehen, wo ihr erfolgreich im politischen Raum Einfluss genommen habt? Also habt ihr irgendwie, keine Ahnung, Wahlprogramme, Parteiprogramme schon erfolgreich beeinflusst?
Also man kann schon sagen, also die Wahlprogramme oder Koalitionsverträge, glaube ich, würde ich sagen, haben wir tatsächlich beeinflusst. Also ich meine, die, wie war das, die Fortschrittskoalition, dieser Koalitionsvertrag, der hieß doch Koalition für, was war das, irgendwas, Fortschritt und Nachhaltigkeit oder so. Und die hatten direkt einen Teil Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Und da hat so viel von dem Geist, den wir da so diskutiert haben, breit. Und wir wissen ja auch, wie das an die Stellen gekommen ist, hat man da schon wiedergefunden. Dass da jetzt irgendwie der D-Day und alles mögliche, D steht für digital bestimmt, dass das alles, also so, aber sozusagen diese, das hat man schon gemerkt. Und ich würde sogar auch sagen, wir waren glücklicherweise auch früh genug dran, um allein schon die Diskursbegriffe auch so ein bisschen mitzuprägen, also wie darüber gesprochen wird. Also sozial-ökologische Transformation und Digitalisierung heißt kein Selbstzweck, sondern es ist ein Mittel, aber zu welchem Zweck denn und so weiter. Ich glaube, viel von diesen Konzepten, die merkt man so in den Diskursen. Man darf sich natürlich auch nicht, glaube ich, der Illusion hingeben, dass, wenn wir gute Arbeit machen, dass sich da dann so deswegen die Machtverhältnisse ändern. Es gibt da immer noch Leute, die sagen, ja, wir wissen, dass ihr recht habt, aber ist egal und wir sind stärker. Also sozusagen, das gibt es natürlich auch. Aber wir haben die bessere Party. Also.
Und wir werden auf jeden Fall auch oft als Referenz genommen. Ne? Also es gibt irgendwie, letztes Jahr haben wir eine Auftragsstudie durchgeführt, und da hieß es, genau, dass die Artikel veröffentlichen von aktivistischen, zivilgesellschaftlichen Organisationen zum Thema Digitalisierung und Ökologie sozusagen untersucht werden sollen. Und wenn es Bits und Bäume nicht gegeben hätte oder nicht geben würde, dann wäre das auf jeden Fall nicht passiert. Also schon den Eindruck, dass wir das schon stark prägen, auch die, genau, die öffentliche Debatte darum. Und da ein, genau, ist kein anderes Bündnis gibt, vor allem eben nicht aus der Zivilgesellschaft.
Gut, ich habe noch 2 Fragen in 2 Minuten. Bitte daher um kurze Fragen und kurze Antworten. Die Nummer 4, bitte.
Ihr habt am Anfang gesagt, dass Rechenzentren sehr viel Wasser verbrauchen. Naive Frage, für was wird das benutzt, und werden die auch gedrosselt, wenn Wasser knapp ist?
Also, dass es gedrosselt wird, wenn Wasser knapp ist, kann ich technisch tatsächlich nicht beantworten, aber es wird für die Kühlung verwendet, und es gibt auch, genau, es wird ja, ne, auch immer mehr diskutiert, dass man die Kühlsysteme effektiver macht, andere, das kannst du vielleicht auch noch besser sagen, Rainer, ne, andere Kühlsysteme einsetzt, dass dann auch weniger Wasser verbraucht wird, daran wird gearbeitet, und gleichzeitig ist es immer wichtig, bei dieser Debatte, auch wenn es sozusagen dann Effizienzsteigerung oder Verbesserung in der Technologie gibt, dass es ja trotzdem ein enormes Wachstum gibt und es dann gleichzeitig auch trotzdem problematisch bleibt.
Genau, und die machen, also meistens ist es auch so, dass die ja auch da gebaut werden, wo es entweder sozusagen genug Wasser für sie gibt, oder aber, das sieht man genau auch in, teilweise in Finnland oder in Mexiko und so weiter, die werden ja auch da gebaut, wo sie politischen, sozusagen, wo die Betreiber auch politischen Einfluss darauf ausüben können, dass sie immer genug Wasser kriegen. Das heißt, das Problem ist gar nicht, dass Sie zu wenig haben, sondern dass Sie dann auf der Prio-Liste ganz oben stehen, wenn das Wasser knapp wird. Und das ist eigentlich ein Riesenproblem. Und von Drosseln habe ich auch noch nicht gehört. Genau. Und die Beispiele, wie man es natürlich machen könnte, sowas wie Hochtemperaturkühlung und so, da gibt es die Ideen, aber das lohnt sich halt nicht. Also sozusagen in dieser Marktwirtschaft sind diese Art von Kosten halt nicht abgebildet. Und deswegen sozusagen kann man das gut finden, aber das machen oftmals Rechenzentren dann, wenn sie im öffentlichen Fokus stehen, weil sie irgendwie das Rechenzentrum in einen Stadtteil bauen wollen, wo Internet und so weiter, dann kommt da noch ein Sportplatz oben rauf und beim Stadtfest kommen sie und verkaufen Würstchen. So die Ebene findet dann statt. Das ist dann so Community-Arbeit und das ist dann das PR-Budget. Aber das ist sozusagen, das ist kein systemischer Ansatz.
Okay. Dankeschön. Dann die letzte Frage von der 1, bitte.
Okay, ich versuche es schnell. Was ihr ja so gezeigt habt, könnten wir jetzt zusammenfassen unter die Digitalisierung treibt so ihre Blüten und wandert in alle möglichen Richtungen. Und der Versuch ist jetzt, es möglichst einzuzäumen, zu lenken, zu regulieren. Und eigentlich könnte man das unterschreiben mit Bits gegen Bäume oder Bäume gegen Bits. Habt ihr auch Projekte, die das aufgreifen, Digitalisierung, die dafür verwendet wird, um Umwelt zu schützen, um Nachhaltigkeit zu fördern und so weiter. Also wird ja auch einiges benötigt. Ist das im Scope von euch?
Ja, also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall, das sind 11 Organisationen, die machen teilweise sehr unterschiedliche Sachen. Ich würde schon sagen, dass der Fokus vielleicht eher so ist, wie du zuerst beschrieben hast, aber es gibt auf jeden Fall auch Projekte, die eher genau die andere Seite untersuchen. Also gerade der BUND beschäftigt sich auf jeden Fall auch mit KI für Umweltschutz oder auch der Deutsche Naturschutzring. Und gleichzeitig diesen Vorwurf von so Technikverweigerern oder Technikgegnern kommt uns oft entgegen. Und ich glaube, das ist was teilweise unbequem ist und irgendwie, wir versuchen aber halt, dass es nicht Bits gegen Bäume ist, sondern es gibt ja Bereiche, in denen wir auch ganz klar sagen, ohne Digitalisierung geht es nicht. Also wenn wir 100% Erneuerbare wollen, dann geht es halt nicht ohne digitale Technik. Aber die Frage ist halt, ob wir das für alle Lebensbereiche, in denen das gerade passiert, wirklich brauchen oder ob es nicht auch anders gehen würde.
Voll. Und ich glaube, diese Arbeit ist tatsächlich so, wenn die Hacker so, ich sag jetzt mal sozusagen von CCC bis, ich sag jetzt Wikimedia, das hatten wir auch oft die Situation, dass sozusagen die Techies beschrieben haben, guck mal, wir sehen die Technik gerade, wie sie da so ist, also von der GAFAM da bereitgestellt oder G-Mafia, wie man möchte. Das muss gar nicht so sein, die Technik muss gar nicht so aussehen. Guck mal, wie wir das hier alles gebaut haben und dann merken auch oftmals sozusagen dann Seite, ach so, das geht ja auch in cool. Und deswegen ist sozusagen, würde ich auch gar nicht sagen, es ist Bits gegen Bäume, sondern es ist eigentlich kritische Bits und Bäume gegen so die Wachstum-Wachstum-Bits. Ne? Also sozusagen, das ist kein Gegeneinander, sondern das ist eine Frage, wie können wir denn die Welt insgesamt ein bisschen mehr so bauen, wie so ein Kongress zum Beispiel aussieht und funktioniert. Und damit meine ich nicht nur, dass es alles schön und gemütlich ist, sondern dass Ruhezeiten mitgedacht werden, dass unsichtbare Care-Arbeit mitgedacht wird im Technischen und so weiter. Das ist sozusagen in der Denkweise, wie wir das vorantreiben und konzeptionalisieren, gewinnen eigentlich alle. Was wir nur nicht wollen, ist sozusagen diese Machtkonzentration, die den Planeten verbrennt und im Endeffekt auch niemand anderem sonst sozusagen nützt. Deswegen würde ich diese Gegenbewegung gar nicht so sehen. Und es gibt auch vielleicht, also es gibt, können wir danach nochmal besprechen. Es gibt mega coole Projekte, wie man so Klimaschutz mit digitalen Tools machen kann. Man muss halt immer nur, also bis hin zu irgendwelchen Vogelschutzgebieten, die durch Big Data Analyse von Vogelflügen definiert worden sind. Jetzt müssen die Schiffe da immer drum rumfahren, weil da die super spannender Kram. Okay, wir reden später nochmal. Und wir müssen aber halt sicherstellen, dass die Rebound-Effekte sozusagen des normalen Wirtschaftssystems das alles nicht immer wieder auffressen. Also unser Ansatz ist, wir wollen die coole Technik haben, aber cool in unserem Sinne. Das kann auch Low-Tech sein, das kann auch der ganze Kram, der hier so erdacht wird, das ist ja cool. Und das findet auch der BUND cool, nachdem er verstanden hat, wie das funktioniert.
Genau, das mit den kurzen Antworten üben wir dann nochmal, ne? Aber ich habe ein Signal bekommen, dass ich etwas machen darf, was man auch nur bei einem letzten Talk an einem Tag machen kann, nämlich ich darf doch noch eine Frage aus dem Cyberspace zulassen. Das, genau.
Die Frage lautet, wo kriegt man denn die Bits und Bäume T-Shirts her?
Von der nächsten Konferenz, für die wir alle zusammenarbeiten müssen. Ja,
stimmt. Also genau, die, ja richtig, auf der nächsten Konferenz. Oder wenn du eine Zeitmaschine hast, auch der letzten, da waren glaube ich noch ein paar übrig, ich weiß nicht, wo die gelandet sind. Aber haben auch die Logos und so weiter, also vieles auf der Webseite auch in als sogar als SVG.
Man kann also, sie drucken.
Ja, manche Akteure wollten da PDFs haben, ich sag nichts weiter, aber wir lernen alle voneinander und jetzt kann man das sozusagen auch selber machen. Und wenn es aber sehr großen Bedarf gibt, dann einfach an uns schreiben, das organisieren wir irgendwie.
Super, dann Dankeschön, danke an euch, dass ihr heute Abend noch da wart und nochmal einen ganz großen Applaus für Anja und Rainer.